Wer nicht hören will, kann lesen.
Ho, 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 ihr Lieben, hier ist nicht der Weihnachtsmann, hier ist der Büchermann. Sven Jaworek ist mein Name. Schön, dass ihr den Weg zu uns, zu mir, zu diesem Podcast gefunden habt. Letzte Folge in diesem Jahr. Wer nicht hören will, kann lesen. Ich habe wieder ein paar sehr schöne Bücher dabei. Wir sprechen über Schach, wir sprechen über den bevorstehenden Dritten Weltkrieg und zwar gleich zweimal. Es gibt eine Horrorgeschichte und wir sprechen auch ganz kurz mit Bestseller-Autor Sebastian Fitzek. Also ihr merkt schon, viel drin in dieser Folge, deswegen halten wir uns auch gar nicht mit Plänkelei auf, sondern legen mal direkt los und steigen ein in das Buch, das ich gerade lese. Und das ist mal eine schöne Abwechslung, weil das ist ja so eine Art Horrorgeschichte und sowas lese ich eigentlich ganz gerne, aber tatsächlich vergleichsweise selten. William heißt das Buch und das ist ein Buch, ja, bei dem das Cover schon Gänsehaut verursacht. Auf dem Cover, ich erzähl's euch mal, sieht man eine Doppeltür, die ist so ein Spalt geöffnet und von hinten dringt so rotes Licht durch und man sieht hinter der Tür eine beängstigende Gestalt. Man sieht sie nur durch diesen Türschlitz. Und ich tippe mal darauf, dass das der buchtitelgebende William ist. Es geht um den Ingenieur Henry. Der hat eine Phobie, er hat panische Angst davor, rauszugehen. Er kann also nicht an die frische Luft, dann kriegt er sofort Panikattacken, keine Luft mehr und sowas. Er bleibt also gezwungenermaßen seit Jahren schon in seinem Haus. Da wohnt er zusammen mit seiner Frau Lilly. Das ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie ist schwanger, erwartet das erste Kind. Die beiden führen, das merkt man schon nach den ersten 5 Seiten, eine sehr merkwürdige Beziehung. Henry ist ein Tüftler und er hat einen Roboter entwickelt. Den nennt er William. Und dieser Roboter, ja, entwickelt mit Hilfe künstlicher Intelligenz plötzlich sein Eigenleben. Das ist so ein bisschen wie in dem Film Megan, wenn ihr den gesehen habt. Und dieser William scheint nichts Gutes im Schilde zu führen. Ich muss wirklich sagen, ich habe selten ein Buch gelesen, das von Seite 1 an so eine Spannung verbreitet. Wobei ich eigentlich ehrlicherweise sagen muss, dieses Buch verströmt schon so einen Grusel durch das Cover, wie ich euch ja gerade schon erzählt habe. Und dann schlägt man das Buch ein, fängt man an zu lesen. Und es passiert eigentlich noch gar nicht so viel. Ja, Henry und Lilly liegen im Bett. Er hatte wieder mal einen seiner immer wiederkehrenden Albträume. Aber so, wie diese Szene beschrieben wird, ist da dieser gruselige Unterton. Tatsächlich wie im Horrorfilm, wo sich das Unheil ja auch meist vorher anbahnt. Und dazu hat die Geschichte ein Wahnsinnstempo. Henry und Lilly bekommen eines Tages Besuch zum Brunch. Da kommen 2 Kollegen von Lilly und bei dieser Gelegenheit führt Henry sein Meisterwerk vor. Zum ersten Mal sehen andere Leute das, was er da hinter verschlossenen Türen gebastelt hat. Und schon wie William beschrieben wird, ist echt gruselig und dazu passieren dann überraschende Dinge und dieser Roboter scheint außer Kontrolle zu sein. Das Buch hat nur rund 300 Seiten, was ich sehr gut finde. Es müssen nicht immer so 600 Seitenwälzer sein. Dementsprechend geht es auch schnell zur Sache. Ich habe jetzt etwas mehr als ein Drittel gelesen und hoffe, dass es im Rest der Geschichte genauso weitergeht. Es ist die Auseinandersetzung KI gegen Menschen. Spannendes Buch, mit dem ich dieses Jahr ausklingen lassen werde. William aus dem Heine Verlag. Dann kleiner Schluck Kaffee, bevor ich mich auf völliges Glatteis begebe. Ich spreche über ein Spiel, vielleicht sollte ich aber eher sagen, ich spreche über eine Sportart, von der ich wirklich so gar keine Ahnung habe, nämlich von Schach. Vor ein paar Tagen hat der Inder Domarayu Gukesh, und ich weiß nicht, ob ich diesen Namen richtig ausgesprochen habe, dieser Inder ist auf jeden Fall der jüngste Schachweltmeister der Welt geworden, mit 18. Normalerweise ist es eine Nachricht, die ich überlesen hätte, wenn ich nicht vorher einen Artikel über diesen Gukesh gelesen hätte. 2018 hat er gegen einen Schachgroßmeister, gegen Nigel Short gespielt, der vielleicht als größter Schachspieler Großbritanniens gilt. Und er hat das Match gewonnen. Da war er 11. Ja, also als 11-Jähriger hat er gegen den damals über 50-jährigen Nigel Short gewonnen. Und wie das kam, ist dermaßen kurios. Nachdem nämlich Nigel Short seinen Zug gemacht hat, passierte nichts. Ja, der 11-jährige Gukesh, der regte sich nicht. Er wunderte sich ein bisschen wohl. Er zog aber nicht, bewegte nicht mal seine Hand zum Brett. Stattdessen geht der Blick immer wieder zum Schiedsrichter. Er wirkt dann etwas verunsichert, wird unruhig, aber wie gesagt, er macht keinen Zug. Und plötzlich steht er auf und schreit: Ich habe gewonnen. So, was war passiert? Nachdem Short seinen Zug gemacht hat, hat er vergessen, die Uhr zu drücken. Das heißt, somit lief die Zeit immer mehr ab. Und am Ende hatte Gukesh gewonnen, wie gesagt, mit 11. Und jetzt, ein paar Jahre später, ist dieser junge Mann sogar Weltmeister. Und wenn es nicht das Spiel an sich ist, was mich fasziniert, dann sind das die Geschichten drumherum. Und da kann ich euch das Buch Schacheuphorie von Peter Doggers empfehlen. Der Autor gilt als extrem gut vernetzt in der Schachwelt und als der beste Schachjournalist der Welt. Einer, der auch selbst sehr gut Schach spielt. Und in seinem Buch erzählt er die Geschichten von Ausnahmeschachmeistern, wie dem Amerikaner Bobby Fischer, auch einer, der schon mit 13 Juniormeister war und der ebenfalls mit 13 bei einem Schachturnier gegen einen alten Hasen antrat und den in Grund und Boden gespielt hat. Ein Journalist, der damals dabei war, schrieb hinterher von einem atemberaubenden Meisterwerk und von der Partie des Jahrhunderts. Und dieses Turnier brachte diesen Bobby Fischer groß raus und 2 Jahre später wurde er dann US-Meister bei den Erwachsenen. Und es gibt Leute aus der Schachszene, die bezeichnen ihn als ersten richtigen, echten Schachprofi, der damit sein Geld verdiente und hohe Siegprämien auch forderte, wovon dann viele andere natürlich auch profitiert haben. Und er kam aus einem Land, den USA, in dem es ja sowas wie eine Schachkultur gar nicht gab. Ja, von seiner Schwester stammt das Zitat, man kann es nachlesen in dem Buch: Es wäre, als hätte ein Eskimo einen Tennisplatz vom Schnee freigeräumt und wäre dann Weltmeister geworden. Also natürlich geht es im Buch auch um die Bestie aus Baku, Garry Kasparov. Der sagt sogar mir was vom Namen her. Auch als Kind mit Schach angefangen. Da gibt es eine legendäre Auseinandersetzung gegen Karpov. Eine Begegnung, die erst im 32. Spiel entschieden wurde, nach über 90 Tagen. Das muss man sich mal vorstellen. Dieses Match wird auch gezeigt in der Miniserie Rematch. Wenn ich da mal so einen kleinen Einschub als TV-Tipper machen darf. Das ist eine fiktionale Serie über Garry Kasparov und das ist eine der besten Szenen, eine der besten Serien, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Wie gesagt, ich habe mit Schach nichts am Hut, finde aber die Geschichten drumherum so faszinierend. Leider, ich habe extra geguckt, könnte die Serie im Moment nirgendwo streamen. Die wurde bei Arte gezeigt und war auch eine Zeit lang auf der Arte-Mediathek erhältlich, aber im Moment nicht. Aber sie wird irgendwann nochmal kommen. Rematch, achtet mal drauf. Das ist eine richtig gute Serie für Schachfans sowieso, aber auch wer sonst so wie ich nichts mit Schach am Hut hat, Top-Serie. Und natürlich das Damen-Gambit von Netflix kann man an der Stelle natürlich auch nochmal empfehlen. Und um zurückzukommen auf das Buch, hier werden nicht nur Matches zweier Gegner beschrieben, es geht auch um Staaten, die gegeneinander antreten. USA gegen die Sowjetunion oder jetzt aktuell Indien gegen Asien. Ja, das Buch stellt nicht nur die Genies im Schach vor mit ihren Matches, die teilweise wie Thriller sind. Es geht auch um KI und Schach. Es geht um Mensch gegen Computer. Legendär, Garry Kasparov gegen den Schachcomputer Deep Blue. Das ist übrigens der Hauptplot in der Serie Rematch, von der ich eben sprach. Und es geht im Buch auch um Betrügereien im Schach. Also sehr, sehr breiter Bogen. Ich werde immer wieder höchst interessiert in diesem Buch blättern. Schacheuphorie aus dem Ullstein Verlag. Wenn es ein ungeschriebenes Gesetz in der Bücherwelt gibt, dann das, dass Sebastian Fitzek mit allem, was er schreibt, die Bestsellerliste anführt. Das war und ist teilweise jetzt auch noch so bei seinem aktuellen Psychothriller Das Kalendermädchen. Das Buch ist passend vor dem Start der Adventszeit erschienen, passend, weil es genau dieses Thema aufgreift. Uns hat Sebastian Fitzek mehr zum Hintergrund seiner Geschichte erzählt.
Der Ursprung lag daran, dass ich von dieser wahren Tradition erfahren habe, des lebendigen Adventskalenders. Dass es einige Gemeinden in Deutschland gibt, wo man sich sein Fenster weihnachtlich in der Adventszeit schmückt und damit den Nachbarn signalisiert, meine Tür steht offen, ich habe einen lebendigen Adventskalender, ihr könnt zum Feiern kommen. Da dachte ich mir, das ist einerseits schön, auf der anderen Seite auch natürlich gruselig, wenn man aus Versehen den Falschen, vielleicht einen Psychopathen anlockt.
Und so kommt es im Buch natürlich auch. Es geht um die Legende des Kalendermädchens, eine junge Frau, die zur Weihnachtszeit in einem Häuschen in Bayern von einem Psychopathen heimgesucht wird. Der zwingt sie, einen Adventskalender des Grauens zu öffnen. Da drängt sich die Frage auf, was würde bei Sebastian Fitzek in einem solchen Adventskalender des Grauens stecken?
Da würde jeden Tag eine neue Aktivität drin stehen, wo ich mich in Dingen beweisen muss, also Gutscheine für Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Kochen beispielsweise, einen Kochkurs. Oder man könnte ja denken, das würde ein Freund, dass man was dazulernt, aber ich bin mittlerweile doch schon so phlegmatisch, dass ich sage, ich habe mich schon auf so vielen Dingen blamiert, bitte jetzt muss es nicht auch noch der Kochkurs sein.
Sebastian Fitzek, das Kalendermädchen, Werbung braucht dieses Buch ganz sicher nicht mehr. Es ist bereits ein Bestseller und wird, da bin ich mir zu 100% sicher, unter vielen Weihnachtsbäumen liegen. Zum Schluss dieser Folge möchte ich euch zwei Bücher im Doppelpack vorstellen. Warum im Doppelpack? Weil beide Bücher Thriller sind, also aus dem gleichen Genre kommen. Und in beiden Büchern geht es um Atomterror. Das ist einmal Deadly Game, die Abrechnung. Das andere Buch ist Memento. Hinter beiden Büchern stecken interessante Autoren. Filmlegende Michael Caine, ja, dieser Michael Caine, hat auf seine alten Tage sein Romandebüt geschrieben. 6-mal war er für den Oscar nominiert, 2-mal hat er ihn gewonnen. Er hat in zahllosen Filmen mitgespielt. Ich habe ihn zuletzt noch als Alfred in den Batman-Filmen von Christopher Nolan im Kopf. Er ist Brite, lebt noch in London, wurde 2000 zum Ritter geschlagen. Er ist in diesem Jahr 91 geworden und seine Geschichte, Deadly Game, spielt irgendwie auch treffenderweise in London, da wo er sich auskennt. Auf einer Müllkippe finden zwei Mitarbeiter einen verdächtigen Kasten. Es stellt sich heraus, in diesem Kasten befindet sich radioaktives Material. Noch bevor die Polizei einrückt und eingreifen kann, gibt es einen Überfall und der Kasten verschwindet. So, der Protagonist in dieser Geschichte ist Harry Taylor. Das ist so ein Ermittler alter Schule, bisschen knorrig, hat Erfahrungen als Soldat. Er hat also viel Übles gesehen und erlebt. Harte Schale, weicher Kern, würde ich jetzt mal so beschreiben. Der geht dahin, wo es weh tut, fremdelt so ein bisschen mit der Gegenwart. Und dieser kurze Auszug aus dem Buch beschreibt ihn eigentlich ganz gut. Die Welt war darauf angewiesen, dass Männer wie Harry lange genug am Leben blieben, um die Art von Männern zu stoppen, die die Grenzen rücksichtslos überschritten. Und die Zahl derer, die glaubten, dies wäre der Weg, um zu bekommen, was sie wollten, wuchs ständig. Harry ist ja somit der Beste in seinem Job. Er arbeitet für eine Sondereinheit für die ganz kniffligen Fälle. Und das ist definitiv ein besonderer Fall, denn schnell wird klar, dass da in dem Metallkasten ist Uran und damit lassen sich Atombomben basteln. Aber wer hat sich den Kasten unter den Nagel gerissen? Das ist die große Frage in diesem Buch. Nochmal ein kurzer Auszug. Die Person, die hinter all dem steckt, muss begeistert sein, meinte Iris. Genau das habe ich auch gedacht. Sie hat die ganze Welt im Griff, totale Aufmerksamkeit. Nur weiß niemand, wer diese Person ist. Das muss ziemlich aufregend sein, denke ich mir, diese kranken Mistkerle. Normalerweise sind es ja böse Staaten, die mit atomaren Angriffen drohen. Hier, und so viel darf ich verraten, weil das auch im Klappentext schon steht, hier landet das Uran in der privatwirtschaftlichen Gangsterszene, um es mal so zu sagen. Und das halte ich für einen guten Kniff. Das ist mal so ein bisschen was Neues. Und die Geschichte endet mit einem unerwarteten Twist. Da spoilere ich natürlich nicht. Vorne auf dem Cover steht was von einem sensationellen Thriller-Debüt. Da muss ich sagen, sensationell finde ich das jetzt nicht. Dafür ist die Geschichte nicht außergewöhnlich genug, bewegt sich im Großen und Ganzen doch in den bekannten Bahnen. Auch die Hauptfigur ist ein Typ, wie er ganz oft in Krimis vorkommt. Aber ich mag's, wenn die Story fix vorangeht. Es ist ein Thriller, also mach bitte nicht zu viel Drama draus. Michael Caine hatte ein gutes Tempogefühl. Er kann auch gut beschreiben und ich konnte seiner Geschichte wirklich gut folgen. Die ist ziemlich klar. Immer wieder schimmert so, ja, der feine Londoner Edelmann-Schreibstil durch. Er ist ja Sir Michael Caine. Das meinte ich so ein bisschen hier und da mal auch rauslesen zu können. Ein mehr als gelungenes Buch, muss ich wirklich sagen, hat Spaß gemacht, das zu lesen. Deadly Game aus dem Limes Verlag. Das andere Buch, Memento, dreht sich auch um Nuklearwaffen. Dieses Buch ist ein paar Zentimeter dicker als Deadly Game und das spiegelt sich auch in der Story wieder, die hier vielschichtiger ist, die in noch mehr Ländern spielt, die beim Lesen tatsächlich noch mehr Aufmerksamkeit erfordert. Ich sage immer, das ist ein Thriller mit Anspruch. Es geht los mit einem nordkoreanischen Diplomaten, der ermordet wurde. Der hatte einen USB-Stick mit brisanten Nuklearplänen bei sich. Wir landen hier in der zwielichtigen Welt von Geheimdiensten und Diktatoren, von reichen Männern und Verbrechern. Wir landen auf einem Schwarzmarkt für Atomwaffen und wie auch in Deadly Game steht die Welt vor einem atomaren Krieg. Auch hier gibt es einen Hauptermittler, David Keller, der ermittelt von der Schweiz aus, das ist so seine Basis, seine Heimat. Er muss die Atomkatastrophe verhindern und wird selbstverständlich auch selbst zur Zielscheibe. Diese Story basiert, steht hier im Buch, auf wahren Ereignissen, was dem Ganzen ja nochmal so eine Extrawürze gibt. Wie gesagt, das liest man nicht mal so nebenbei. Da sollte man wirklich mit der nötigen Konzentration am Start sein. Aber ich liebe ja solche etwas umfangreicheren Spionagegeschichten. Die beiden Autoren dahinter, die sind auch interessant. Matt Basanesi, das ist ein ehemaliger Ermittler, er kann also vieles aus erster Hand beschreiben. Und Gerd Schneider, der ist Filmemacher geworden. Und als solcher hat er natürlich ein besonderes Gespür für Geschichten, auch für Inszenierung. Randnotiz, habe ich gar nicht gewusst, habe ich in seiner Vita gelesen. Gerd Schneider hat sogar eine Beziehung hier zu Bonn. Er hat hier nämlich katholische Theologie studiert, bevor er dann doch so einen etwas anderen beruflichen Weg eingeschlagen hat. Beide Bücher, so unterschiedlich sie im Stil sind, so sehr kann ich beide Geschichten empfehlen. Hat wirklich großen Spaß gemacht, das zu lesen. Und damit habe ich, ja, alles weg. Alles von der Liste besprochen, was drauf stand. Ich kann euch sagen, bei mir zu Hause stapeln sich schon wieder die nächsten Bücher Meter hoch. Es gibt jetzt schon so viele empfehlenswerte Bücher, über die ich sprechen möchte, die ich euch vorstellen möchte. Und das werde ich dann auch nach einer kleinen Weihnachtspause tun. Jetzt wünsche ich euch erstmal die obligatorischen schönen Weihnachten. Kommt gut rüber in das neue Jahr 2025. Bin mal sehr gespannt, was dieses Jahr uns so anbietet. Es wird die nächste Folge im Januar geben. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich werde über Weihnachten auch nochmal viel lesen, damit ich euch wirklich viele schöne neue Bücher vorstellen kann. Jetzt erstmal danke fürs Einschalten. Viel Spaß euch natürlich beim Lesen. Ich bin Sven Jaworek und sage bis bald.
Wer nicht hören will, kann lesen.